Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was ist das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte oder das wichtigste Ereignis, das jemals stattgefunden hat? Freiwillige vor. Okay, danke. Matthias? Auferstehung Jesu. Noch jemand?
Karfreitag,
okay. Alles sehr wichtig. Habt ihr mehr oder weniger alle recht? Ich wollte tatsächlich auf Ostern hinaus. Ist natürlich eine fiese Frage direkt an Pfingsten. Ich habe jetzt gehofft, dass wenigstens einer in die Falle tritt und sagt Pfingsten. Aber es hat in gewisser Weise was damit zu tun. Ja, diese vier Feste haben in gewisser Weise alle etwas miteinander zu tun. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten. Ja, Gott hat Jesus auferweckt, das bezeugen wir. Das ist so ein bisschen der Kernsatz, um den es heute geht. Trotzdem könnte man vielleicht nochmal fragen, Auferstehung Jesu, warum denn so wichtig? Also ich glaube, die meisten, die hier sitzen, die würden das unterschreiben. Manche würden denken, naja, also bitte Auferstehung Jesu, ja, okay, man muss halt ein bisschen christlich, ein bisschen religiös sein, den ganzen Schwarmkram glauben. Okay, dann kann man das schnell sagen. Ja, okay, ich will jetzt hier keine lange akademische Diskussion vom Zaune brechen, aber vielleicht doch ein Satz sei dazu gesagt. Es gab viele Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben, ja, für ihre Ideologie zu sterben. Viele Sozialisten, seien es Nationalisten oder Kommunisten, waren dafür bereit, viele religiöse Fanatiker. Aber Jesus war nicht nur bereit, für seine Botschaft zu sterben, sondern er war auch in der Lage, wieder lebendig zu werden, aufzuerstehen. Und dieses Ereignis ist tatsächlich auch außerbiblisch gut bezeugt. Und an Pfingsten, ja, treffen sich einige, die das bezeugen und werden mit besonderer Kraft ausgestattet. Pfingsten und Ostern, wie kann man das in einem Satz bündeln? Vielleicht in dieser Überschrift der ersten Folie. Pfingsten, sozusagen die Aktivierung von Ostern. Wenn man Pfingsten auf den Punkt bringen sollte, kann man sich vielleicht merken, Pfingsten ist die Aktivierung von Ostern. Hat ein bisschen was vielleicht vom Pokerspiel. So, ich baue jetzt die Spannung auf, aufs Pokerspiel gehe ich erst später nochmal ein. Erstmal komme ich noch so ein bisschen dazu, in der Bibel wird ja alles immer so ein bisschen von sehr weit her geleitet und es hat schon im Anfang der Menschheitsgeschichte so seine Wurzeln über die Propheten und Könige und was weiß ich. Und Petrus, der ja diese Pfingstpredigt hält, wo so viele Leute zum Glauben kommen, der geht auch erstmal wieder ein bisschen in die Geschichte. Wir dürfen die Geschichte nie vergessen, sonst wissen wir nicht, wer wir sind und sind auch nicht in der Lage, die Zukunft zu meistern, auch nicht geistlich. Und deshalb geht Petrus in der Geschichte ein wenig zurück und spricht auch von David. Wir wollen uns den Predigttext heute anschauen, 2. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Der Kernvers, ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wir alle sind Zeugen dafür. Okay, schöner Pfingstenvers. Was ist der Kontext, auf den ich schon ganz bisschen versucht habe hinzuspielen? Nächste Folien. Gott hat Jesus aus der Gewalt des Todes befreit und er hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht, Psalm 16, Vers 8 bis 11, ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist meine Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt's Hoffnung. Wow. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt, Herr. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir einen Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf. Das erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, schreibt nun Petrus weiter. Hier ist das David-Zitat zu Ende. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb. Mhm. Starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hat es ihm mit einem Eid, also mit einem Versprechen zugesichert. Einem Siegelversprechen. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Auferstehung, alles wichtig, im Alten Testament schon zu finden. Und zwar sogar die Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, der versprochene, von Gott geschickte Retter, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Das ist also der Kontext von nochmal unserem Vers. Vers 32, nochmal kurz einblenden. Danke. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Ostern. Und wir alle sind Zeugen dafür. Ja, fing streng genommen schon am Ostersonntag an. Und in Pfingsten geschah die Aktivierung von Ostern. Ja, also schon David hat davon gesprochen, von der Auferstehung Jesu und dass es da Zeugen geben wird. Wahrscheinlich hat er davon gesprochen, ohne es zu wissen, zumindest in vollem Maß zu wissen. David drückt hat in diesem Psalm 16, was wir eben gelesen haben, seine Not ausgedrückt vor Gott und dass der ihm den rechten Weg gezeigt hat in seiner aktuellen notvollen Situation. Und gleichzeitig hat er schon prophetisch auf Jesus gedeutet. Das haben übrigens auch die ersten Christen, haben das so gesehen, den Psalm 16. Und auch die Reformatoren haben diesen Psalm 16 schon auf Jesus hingedeutet und gemerkt, Mensch, da ist mehr dahinter, als dass einfach nur David da so ein bisschen von Auferstehung spricht und eine gewisse Auferstehungshoffnung hat. Ja, das auch, aber dass irgendwann der von Gott verheißene Retter kommt. Wir machen eigentlich Ähnliches wie der Petrus. Petrus zitiert den David, um seine Sache, seine Botschaft zu verdeutlichen. Wir zitieren öfter auch mal irgendwelche berühmten Leute. Wann machen wir das denn? Hin und wieder mal irgendwie jemanden Berühmtes zu zitieren. Was weiß ich, dass der Lehrer irgendjemanden zitiert vor der Schulklasse oder wenn man als Schüler irgendeinen Vortrag vorbereitet oder wenn man so an der Straße entlangläuft und auf einmal fällt einem Zitat von irgendwem ein. Warum? Und wozu macht man das? Jemand eine Idee? Ja. Und wieso macht man es bei irgendwelchen Personen?
Manche Sachen so bedeutend. Um schlau zu wirken.
Ja, genau, um schlau zu wirken. Stimmt, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, muss ich zugeben. Mache ich manchmal auch in der Predigt. Manchmal passt es einfach. Genau. Manchmal kann man Leuten damit mit ihrer eigenen Waffe schlagen. Ja, manchmal passt es, manchmal bekommt die eigene Botschaft dadurch mehr Gewicht. Es unterstreicht es, genau. Man kann den anderen vielleicht die Argumente etwas nehmen, eindämmen und manches hat sich bewährt. Seien es Bibelverse oder auch Sprüche Dietrich Bonhoeffer. Warum singen wir immer noch sein Lied von guten Mächten wunderbar geborgen oder von Martin Luther, ein feste Burg ist unser Gott? Hat sich bewährt. Über lange Zeiten hindurch. In schwierigen notvollen Situation. Ich bin sehr gespannt. Aber ich nehme mir den Mund jetzt mal voll. Ich behaupte mal, dass ein Lied von einer modernen christlichen Hip-Hopper-Gruppe von den O-Bros in 20 Jahren auch noch gespielt wird. Wie heißt das nochmal? Jetzt fällt mir der Titel doch wahrlich nicht ein. Tabea, du weißt es. Na, dieses hier von Philipp Mitten, Mickenbecker, was er dazu... Genau, Real Life. Du bist Real Life. Herr, du bist das wirkliche Leben. Das wurde komponiert, als einer der besten Freunde an Krebs gestorben ist. Und sie haben lange für ihn gebetet. Und beim Christival, bei der großen Jugendveranstaltung, bei der einige von uns waren, da hat der Saal wirklich getobt bei diesem Lied. Ja, vielleicht ein Stück weit auch wegen der Musik. Und das muss man unterscheiden. Aber dieses Lied ist wirklich sehr bewegend. Und das wurde direkt nach dem Tod von Philipp Mickenbecker gespielt, der selber junger Christ ist, Krebs hatte. Und im Internet haben viele mit ihm mitgebankt, sogar auch Nichtchristen, die gefragt haben, warum hältst du verflixt nochmal an Gott fest? Du, der du als junger Mensch bald sterben wirst, das kann doch nicht sein. Und er hat gesagt, doch, es gibt eine Hoffnung, die Auferstehung ist real. Jesus ist das reale Leben. Aber wie auch immer das jetzt mit diesem Song ausgehen wird, wir zitieren große Dichter, große Autoren, weil wir glauben, dass ihre Sätze die Welt bewegt haben und auch in uns heute, in unsere Situation noch reinsprechen. Und deshalb hat der Petrus den David zitiert und außerdem, weil er wusste, die Juden, die kennen den. David ist der große Held, der größte König, aber es wird noch ein größerer König nach ihm kommen. Und das will er so ein bisschen herauskitzeln und sie dafür sensibel machen. Große Helden des Gottesvolkes. Abraham wurde gerne zitiert bei den Juden, Mose, David, Elia, ja okay, sie wussten, der soll auch irgendwann nochmal kommen. Jesus sagt selber, dass es Johannes der Täufer gewesen ist, auch wenn er selber so ein bisschen schüchtern das abgelehnt hat. Aber das Frustrierende an der Geschichte ist, alle diese Leute sind gestorben. Ja, es ist ein gewisser Frust bleibt da, sie sind gestorben, Auferstehung, schön und gut, aber die Leute sind erstmal gestorben. So. Die sind gestorben oder sie werden noch sterben. Alle, die wir hier sitzen, wenn der Herr nicht vorzeitig wiederkommt, werden wir alle sterben, selbst wenn wir uns noch sehr lebendig fühlen. Das ist irgendwie frustrierend. Und auch die großen Leute sind gestorben, aber ihre Worte überdauern die Zeit und spenden Trost und Hoffnung und haben Kraft. Und die Juden hatten tatsächlich schon verstanden, dass David nicht nur ein großer König ist, sondern dass Psalm 16, den Paulus hier eben angesprochen hat, auch schon auf den göttlichen Messias hinweist. Und dass dieser göttliche Messias unter seinen Nachkommen zu finden ist. Kannst, denke ich, mal ein Stückchen weiterklicken. Und danach kommt dann die Übersetzung, genau. Jetzt kann man sich fragen, woher wussten die Juden das? Woher wussten die Juden, dass der Messias bei Davids Nachkommen zu finden ist? 2. Samuel 7, Vers 16, da hat Gott David eine große Zusage gegeben. Er wollte ihm eigentlich ein Königshaus bauen. Genau, jetzt kannst du kurz die Übersetzung bringen und dann noch ein paar Sekunden kannst du auf die 2 überschalten. Danke. So, ich lese uns jetzt den Vers. David wollte Gott ein Haus bauen, weil er nicht wollte, dass die Lade in so einem mickrigen Zelt, also der Stiftshütte steht. Und dann sagt Gott, nee, musst du gar nicht machen. Ich will dir ein Haus bauen und ich will dich beschenken. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. 2. Samuel 7, Vers 16. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden für immer Bestand haben. Das heißt also, David wusste, ich werde irgendwann sterben, aber danach kommt noch was. Und irgendwann werden die Leute alle mal sterben, aber für immer. Ob die Erde ewig bestehen bleibt. Ob David das gedacht hat, ich weiß es nicht. Ich glaube vielmehr, dass er eine Ahnung hatte, irgendwann wird das Ganze hier auf der Erde in die Ewigkeit übergehen. Sein Königreich wird nicht, solange die Erde besteht, Bestand haben. Nein, es wird für ewig Bestand haben. Und jetzt sagt Petrus zu den Juden: Euer großes Vorbild David, euer Hero, euer Superheld, der wusste schon von dem göttlichen Messias und dass er nicht die Verwesung sehen würde, dieser Messias. David aber ist tot. Und Jesus ist auch tot gewesen. Er ist auferstanden. Macht euch das mal bewusst. Passen nicht alle Anzeichen aus dem Alten Testament auf diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt? Und als weiteres Zeugnis, als weiteres Beispiel, Bestätigung dafür, seht ihr diese Feuerflammen, die ja dann an Pfingsten erschienen sind, auf den Köpfen der Jünger. Und dass der Heilige Geist erschienen ist, der ihr Leben verändert hat. Und als Zeichen gab es diese Feuerflammen und dass sie auf einmal alle Leute aus anderen Nationen in ihrer Sprache verstanden haben. Sie alle haben Gott gemeinsam gelobt, ohne extra Sprachkurs. Leute, Gott hat das gemacht, um euch klarzumachen, Jesus ist der verheißene Messias. Ja, für die Juden, aber auch für uns. Und wir sind, wie damals, die Zuhörer von Petrus eingeladen, diesem Jesus zu glauben. Aber noch mehr. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. So, und jetzt kommt wieder so eine Frage: Zeugen, was soll denn das? Ein Zeuge ist doch nur jemand, der live dabei gewesen ist. Wenn ein Unfall passiert ist, wird vielleicht der weiße Fiat daneben gefragt: Sie haben doch was gesehen, was ist denn eigentlich passiert? Dann sagt er: Nö, ich bin gar nicht dabei gewesen. Ich stehe erst seit ein paar Minuten da. Den Unfall habe ich nicht mitgekriegt. Na, dann ist er kein Zeuge mehr. Nur ein Zeuge kann berichten. Jemand, der doch irgendwie das erlebt hat, was da vor sich gegangen ist. Und jetzt ist die Frage: Können wir Zeugen sein? Ja, die Leute von damals, Petrus und die anderen Apostel, die haben die Auferstehung Jesu mitgekriegt. Jetzt lesen wir das. Können wir Zeugen sein? Zeugen der Auferstehung Jesu? In gewisser Weise schon. Wir sind nicht so ganz live dabei gewesen wie die Apostel und doch haben wir was von der Auferstehung Jesu mitgekriegt. Wer selbst Christ geworden ist und erlebt, wie Gott am Werk ist, der bezeugt die Kraft der Auferstehung Jesu. Ob er will oder nicht. Wer erlebt, wie Gott am Werk ist. Ja, manchmal auch am Werk im eigenen Leben. Das sieht man manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlich. Ich wünschte mir manchmal für mich persönlich, ich würde es deutlicher merken. Wer erlebt, wie Gott am Werk ist und ihm Glauben und Leben schenkt, der bezeugt die Kraft der Auferstehung. Und somit ist Pfingsten nicht die Fortsetzung von Ostern, sondern Ostern ist die Aktivierung von Ostern. Wie bei den Pokerchips, ja? Was ist mit Pokerchips? Wenn ich jetzt hier ins Casino gehe, ich will jetzt eigentlich niemanden ermutigen, ins Casino zu gehen, ne? Aber es gibt auch andere Spiele, wo man mal Ähnliches nachspielt. Und da kann man diverse Pokerchips gewinnen. Und was bringen die? Die bringen erstmal nichts, oder? Die muss ich erst einlösen, genau, in Geld. Dann bringen sie was. Dann erst entfalten sie letztlich ihren Wert. Und die Auferstehung bringt nur dann was, wenn ich sie persönlich aktiviere in meinem Glauben. Die Auferstehung Jesu. Wenn ich sage: Herr, ich will was von dieser Kraft erfahren. Ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Und ich möchte diese Kraft der Auferstehung in diese hoffnungslose Welt hineintragen. Lass mich dir nachfolgen. Ja, und auch manchmal als wiedergeborener Christ wünschte ich mir mehr diese Kraft des Heiligen Geistes. Und Petrus sagt uns, ja, wir sind Zeugen. Wir sind Zeugen. Durch die Kraft, die Gott schenkt. Wenn Jesus nicht nur unser Vorbild, sondern unser Superheld, unser Lebenschef wird. Und das dürfen wir erleben in kleinen Dingen des Alltags, wie zum Beispiel, dass das Wetter heute so gut wurde. Tabea und ich hatten nochmal Rücksprache, wie sollen wir es denn nun machen mit der Wanderung? Und wir waren uns nicht sicher, hat das Sinn, das jetzt irgendwie zu machen? Letztlich haben wir uns geeinigt, na gut, also wir absagen, kann man immer noch, und wem es zu regnerisch ist, der kommt einfach nicht. Heute Morgen standen noch 30 Leute da und das Wetter war Bombe und wir hatten mega Spaß dabei. Und ja, jetzt sind wir hier und freuen uns immer noch, dass draußen die Sonne scheint, aber dass das Wetter nicht so schön ist, dass wir nicht hier trotzdem herkommen. Und dass wir dem Herrn dafür danken können. Und manchmal auch in etwas größeren Geschichten. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, was auch beim Christival eingeblendet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch, die ihr mit wart, euch noch an Marina erinnern könnt. Marina aus der Ukraine. Genau, das ist sie. Das war hier genau diese Bühne hier auf dem Christival. Das Bild kommt jetzt noch ein bisschen größer. Und sie konnte sich noch sehr gut erinnern, als die erste Bombe fiel in Kiew. Und sie hat gesagt, sie hat ein Gefühl gehabt, das hat sie vorher nicht gehabt, ein Gefühl des Entsetzen, der puren Verzweiflung in einer Tiefe und Allumfassendheit, wie sie es vorher nicht gespürt hat. Und ein paar Tage später, als weitere Bomben fielen, hat sich das weiter zugespitzt. Und ich weiß nicht mehr genau, ob es in ihrer Wohnung war, die vielleicht gerade noch nicht eingestürzt war, oder außerhalb der Wohnung. Da hat sie ein Mädel, eine junge Frau gefragt, sag mal Marina, müssen wir jetzt sterben? Müssen wir jetzt sterben? Ich kann jetzt auch nochmal den Text auf Ukrainisch einblenden. Und da hat sie gesagt, ist doch egal, wir müssen eh irgendwann sterben. Ob jetzt hier oder später. Aber du kannst eins machen. Du kannst dich diesem Jesus Christus auferstanden, der auferstanden ist und der lebt. Und dann sind selbst diese Bomben nicht mehr so schlimm. Selbst wenn du hier heute stirbst, ist das keine Katastrophe. Und dann musst du auch keine Angst haben, wenn du später stirbst. Weil Jesus gestorben ist und den Tod besiegt hat und dich mit ins ewige Leben schleift, wenn du ihm gehörst. Und sie ist nach Deutschland geflüchtet. Und sie hat das erzählt und hat gesagt, ich wusste auch nicht, woher ich auf einmal die Fähigkeit hatte, dieser anderen Person das so zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe diese Kraft auf einmal gekriegt. Ich kann das nicht erklären. Und sie hat gesagt, und das hat mich noch mehr beeindruckt, ja, ich werde wieder in die Ukraine zurückgehen. Und wenn ich sterbe, ist das nicht schlimm. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Aus dem Philipperbrief. Das war nämlich unser Thema. Und die hat das mit einer Trockenheit und einer Sicherheit, ohne irgendeine Oberflächlichkeit gesagt, wo ich dachte, wow, das ist the true story. Das ist wirklich eine krasse Auferstehungsstory. Ja, und wir müssen jetzt gar nicht traurig sein, dass es vielleicht jetzt so eine krasse Story ist, wo wir sagen, okay, das würden wir jetzt vielleicht genauso gerne erzählen wollen. Oder, oh, das ist, hoffentlich muss ich sowas nie erzählen. Der Herr, der kennt deinen und meinen Hitzegrad. Er weiß, was du und ich ertragen kann, welche Situation. Und er wird dir und mir dann die entsprechende Kraft geben, Zeuge für ihn zu sein. Vielleicht merkst du das dann mehr als jetzt. Aber jetzt bist du nicht weniger Zeuge, aber in kleinen Situationen. Wenn du dich ganz auf ihn berufst und diese Auferstehungshoffnung mitnimmst, und vielleicht auch diese Geschichte von Marina als Ermutigung mit in die neue Woche nimmst. Ich bete zum Abschluss. Herr, wir können dich nicht so ganz verstehen manchmal. Und Wir danken dir für die Kraft der Auferstehung, die wir vielleicht gerade heute stärker spüren würden. Wir danken dir, dass du am Werken bist. Nicht nur in der Natur, am Wetter, sondern auch an und in uns, gerade in schwierigen Situationen. Und ich danke dir, dass Marina das erlebt hat und dass sie nach Deutschland gekommen ist und dass irgendwie, ja, sie als Rednerin zum Christival eingeladen wurde, um uns zu ermutigen und ja, dass wir es auch bis hier nach Görlitz tragen können. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere ukrainischen Geschwister behütest und segnest, wenn sie hier sind, aber auch in der Ukraine und auch, wenn Marina wieder dahin zurückgeht. Und dass du auch uns Kraft gibst, dich zu bezeugen, wenn es womöglich genauso schwer an uns herankommt. Aber auch in kleinen Situationen. Herr, gib du uns die Kraft. Und hab Dank, dass wir deinen Heiligen Geist haben. Und dass die Kraft sogar über Bitten und Verstehen hinausgeht. Danke. Amen.